Nochmal probieren. Jetzt, super. Die Dartscheibe hier, die steht seit etwas mehr als 3 Wochen bei mir daheim. Seitdem bin ich fleissig dran, meine Treffsicherheit zu erhöhen. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass so ein Spiel wie Darts ziemlich starke religiöse Komponenten hat. Wenn man in der Bibel schaut, was für Wörter da gebraucht werden für den Begriff Sünde, dann findet man im Alten und im Neuen Testament immer wieder Wörter, die so viel bedeuten wie das Ziel verfehlen, also mit einer Steinschleuder oder mit einem Pfeil zum Beispiel. Das heisst, so ein Spiel wie Darts kann man betrachten wie ein symbolisches Ritual, wo man die Idee zelebrieren, dass man nicht sündigen soll, sondern dass man sich die richtigen Ziele stecken soll und die mit dem richtigen Handeln treffen. Eine Sache, die man beim Dart relativ bald lernt, ist das kleinste Feld auf der Scheibe. Das ist das sogenannte Bullseye, ganz in der Mitte, das rote Feld. Und das ist das kleinste Feld und darum, wenn ich auf das wirf, ist das Risiko ziemlich groß, dass ich mein Ziel verfehle. Und ganz ähnlich verhält sich es auch mit dem Hauptthema der heutigen Predigt, nämlich mit Wut. Wenn ich meiner Wut freien Lauf lasse, dann verfehle ich leicht die guten Ziele und laufe vor zu sündigen. Die Bibel betont das immer wieder. Und jetzt gibt es aber in der Evangelien eine Stelle, wo Jesus so richtig ausrastet und wo die Jünger wahrscheinlich so ein bisschen einen Cringe-Moment hatten. Ich lese die Version von dieser Geschichte aus dem Johannesevangelium, und zwar aus dem Kapitel 2, Vers 13 bis 17. Das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um. Und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Es ist immer eine spezielle Situation, wenn man einen Wutausbruch von jemandem miterlebt. Also es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, was man selber für eine Person ist, was man für eine Beziehung hat zu Wut und Aggression, in was für eine Kultur dass man aufgewachsen ist und auch, ob man jetzt nachvollziehen kann, wieso die Person so hässig ist. Aber es ist schnell einmal passiert, dass man bei einem Wutausbruch denkt, das ist jetzt ein bisschen überzogen und dass man so ein bisschen cringed. Und ja, wenn man auf das Bild schaut, die Jünger, die sind, glaube ich, auch ein bisschen am Cringe. Also sind stehen so ein bisschen abseits, machen nicht mit, beraten sich, was ist jetzt echt davon zu halten. Und ja, es ist ja schon verständlich, dass sie ein bisschen ratlos sind, weil also als wer kennt man denn Jesus hauptsächlich? Das ist doch der Inbegriff von der Liebe, von der Friedfertigkeit, Sanftmütigkeit, Großzügigkeit. Er ist der, der predigt, dass man seine Feinde soll lieben und im Streit die andere Wange anheben. Die Tempelreinigung ist jetzt nicht gerade die erste Geschichte, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Jesu Wirken denkt. Also, wenn man sich im Alltag überlegt, was Jesus tut, dann kommt einem nicht als erstes in den Sinn, Tisch umschmeißen und Leute mit einer Peitsche davonjagen. Also, die Geschichte fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, erklärt sich nicht von selber. Und ich glaube, darum ist es ein guter Kandidat für die Predigtreihe, die wir gerade haben, um zu schauen, was können wir aus dieser Geschichte rausziehen. Und das versuchen wir folgendermaßen. Wir schauen zuerst so einen groben Überblick an, was hat eigentlich die Bibel für einen Umgang mit dem Thema Wut. Nachher ordnen wir die Tempelreinigung so ein bisschen in das Gesamtbild ein. Und zum Schluss schauen wir, ja, eben, was machen wir jetzt, inwiefern können wir Jesus beim Thema Wut nacheifern und inwiefern vielleicht auch nicht. Wir fangen ganz am Anfang an und fragen uns zuerst mal, was ist Wut eigentlich? Wenn man in Duden schaut, dann ist der Dreh so von einer Steigerung von Ärger. Also Ärger, der so groß ist, dass man ein Stück weit Beherrschung verliert. Jetzt, um Wut noch ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, lohnt es sich, dass man in die Psychologie schaut. Und praktischerweise habe ich letztes Jahr eine Psychologin und angehende Psychotherapeutin geheiratet und darum muss ich nicht weit laufen, um doch können die Perspektive einholen. Und in der Psychologie, da nimmt man Wut wahr als ein Zeichen dafür, dass etwas passiert ist wo für uns eine gravierende Grenzüberschreitung darstellt, wo gegen unsere Wünsche oder Werte geht. Jetzt, wenn man die Beherrschung verliert, dann geht schnell mal etwas schief. Und darum gibt es in der Bibel viele Vers, die vor Wut warnen, die sagen, dass sie zu Bösem führen, wie zum Beispiel im Psalm 37, die sagen, dass zornige Menschen das Reich Gottes nicht erben werden, wie hier im Galaterbrief. Und es gibt auch viele Geschichten, die das illustrieren, wo man sehen, wie aus Wut eben schnell Sünde wird. Und das fängt schon bei Kain und Abel an. Heißt das jetzt, dass Wut an und für sich Sünde ist? Ich glaube, bevor wir das beantworten können, müssen wir noch ein paar andere Sachen berücksichtigen. Gott ist in der Bibel immer wieder mal recht hässig. Und auch Jesus zeigt nicht nur einmal Zorn. Das spricht schon mal sehr stark dagegen, dass das Gefühl von Wut an und für sich Sünde müsste sein. Wir haben es vorher gesagt, Wut tritt häufig auf, wenn unsere Wünsche oder unsere Werte missachtet werden. Und unsere Wünsche und Werte können ja durchaus völlig in Ordnung und schützenswert sein. Das heisst, Wut sollte man schon mal sicher nicht ignorieren oder für eine Art defekt halten. Es kann ein wichtiges Zeichen dafür sein, dass wir für etwas Wichtiges einstehen müssen. Die Frage ist dann halt, wie wichtig ist jetzt die Sache, die wir dafür einstehen wollen? Geht es vor allem um mein Ego oder noch mehr? Und wie drastisch ist das, was wir dann machen, um für die Sache einstehen? Und wir wissen es alle, manchmal muss das schon ein bisschen drastisch sein, was wir machen. Manchmal ist es vielleicht gut, dass wir ein Stück weit die Beherrschung verlieren. Manchmal haben wir uns ein bisschen zu fest im Griff und schweigen zum Beispiel über Sachen, die ausgesprochen werden müssten. Manchmal fehlt uns im beherrschten Zustand die Kraft, was man braucht, um berechtigte Anliegen zum Beispiel auch gegen uneinsichtige andere durchzusetzen. Es ist gut, dass ein Messer schneiden kann, auch wenn das eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Und wie so ein Messer hat auch die Wut ihre Berechtigung und ihren Nutzen. Sehr deutlich wird das hier im Epheserbrief. Wenn ihr zornig seid, also das wird akzeptiert, dann ladet nicht Schuld auf euch. Also das Aufladen von der Schuld passiert nicht in dem Moment, wo wir Wut empfinden. Es passiert erst, wenn wir uns, wie zum Beispiel der Kain vor der Wut, zur Sünde bewegen lassen. Und Sünde ist nicht das Einzige, was als Folge von Wut passieren kann. Jetzt, nachdem wir all das festgehalten haben, was ist in dem Licht vor der Geschichte der Tempelreinigung zu halten? Zuerst einmal können wir festhalten, die Geschichte von der Tempelreinigung, die ist in allen vier Evangelien drin. Die ist von Anfang an dabei gewesen und über alle weiteren Versionen und Übersetzungen von dieser Geschichte immer drin behalten worden. Und das ist ein Indiz dafür, dass die Geschichte immer als wichtig betrachtet worden ist und man immer nicht das Gefühl hatte, dass die Geschichte nicht reinpasst in das Leben von dem göttlichen Menschen, der uns gezeigt hat, wie wir leben sollen. Jetzt, um die Geschichte richtig erfassen, müssen wir uns die Ausgangssituation noch ein bisschen besser vergegenwärtigen. Also es hat in diesem Tempel Tierverkäufer und Geldwechsler gehabt. Wieso genau? Wir haben es vorher in einem Zeitungsartikel schon ein bisschen gehört. Im Tempel hat man ja Opfer dargebracht und nach jüdischem Gesetz hat man nur bestimmte reine Tiere für das Opfer dürfen nehmen. Und genau solche Tiere haben die Händler im Tempel angeboten. Und außerdem hat es im Tempel in Jerusalem eine bestimmte Tempelwährung gegeben, und zwar die türische Doppeldrachme. Und damit hat man die obligatorische Tempelsteuer gezahlt und möglicherweise auch die Tiere, ist nicht ganz klar. Das heisst, die Geldwechsler haben genau wie die Händler eigentlich einen sehr praktischen und sinnvollen Service angeboten. Wo ist das Problem? Ja, was ist denn ein Tempel? Ein Tempel ist der Ort, wo es um Gott soll gehen, und zwar nur um Gott. Ein Tempel ist der Ort, wo die Leute alles andere auf die Seite sollen stellen und sich darauf besinnen, was in ihrem Leben eigentlich ganz zu oberst angehört. Im Alltag fokussiert man sich ja auf alle möglichen Sachen, die zwar ihren Platz und ihren Wert haben, wo aber in der Wertehierarchie unter Gott sollen stehen. Und damit nichts von den Sachen aufrutscht und die Funktion von Gott übernimmt, braucht es Zeiten und Orte, wo wir uns von all diesen untergeordneten Sachen frei machen und uns nur aufs Oberste konzentrieren. Auf seine unendliche Güte, Schönheit und Wahrheit. Und wie unerfassbar all das für uns ist. Wenn ich jetzt an diesen Ort komme und mich mit dem Thema Geld befasse, dann wird es heikel. Das Thema Geld ist so ein Hauptkandidat für Sachen, die die Funktion von Gott übernehmen können im Leben eines Menschen. Ich sollte im Tempel eigentlich in eine Stimmung kommen, wo mir wieder klar wird, dass Geld nicht an der obersten Stelle stehen sollte. Und außerhalb vom Tempel gibt es schon mehr als genug Gelegenheiten, um das zu vergessen. Wenn ich jetzt auch noch im Tempel Waren begutachte und feilsche und durchrechne, was jetzt das beste Geschäft wäre und wie viel Geld ich dann noch übrig habe und so weiter, dann verbinde ich den Tempel aufs Mal mit dem Thema Geld. Und Gott muss sogar am einzigen Ort, wo ihm allein gewidmet soll sein, mit dem Thema um meine Aufmerksamkeit kämpfen. Also das ist wirklich heikel. Im ersten Moment spricht einiges dafür, die Händler in den Tempelhof zu lassen. Bietet doch absolut sinnvolle Dienstleistungen an. Genau dort, wo es sie braucht. Aber wenn man jetzt nicht nur so streng ökonomisch darüber nachdenkt, dann fängt man auch zu verstehen, wieso Jesus nicht nur mehr hässig war, sondern auch nach seiner Wut gehandelt hat. Es ist um eine wirklich sehr, sehr wichtige Sache gegangen. Und es ist auch anzunehmen, dass die hartnäckigen Händler nicht einfach verschwunden und weggeblieben wären, wenn Jesus sie freundlich darum gebeten hätte. Wie wir es vorher festgehalten haben, manchmal können wir unsere berechtigten Anliegen nicht ohne eine gewisse Kraft durchsetzen. Und Wut kann uns manchmal die nötige Kraft geben. Wer ist echt der ehrenhaftere Mensch? Der völlig harmlos ist und darum keiner Fliegen etwas zu leid tut? Oder der zur Aggression fähig ist, aber seine Wut kontrolliert, kann einsetzen? Wir Christen legen immer gerne den Fokus auf Sanftmütigkeit. Und das ist sicher richtig, die Bibel ruft oft dazu auf. Aber ich glaube, die Geschichte von der Tempelreinigung will uns darauf hinweisen, dass Sanftmütigkeit allein nicht genug ist. Wir sollen auch als Christen dazu fähig sein, ein bisschen Staub aufzuwirbeln. In diesem Zusammenhang ist es sehr spannend, sich ein Zitat von Jesus aus der Bergpredigt anzuschauen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Im altgriechischen Originaltext wird hier für sanftmütig das Wort Praus benutzt. Das Wort kommt aus dem Militärwortschatz der Griechen. Und es ist ursprünglich verwendet worden für zähmte Wildtiere, wie zum Beispiel Kriegsrösser, wo man in Schlacht mitgenommen hat. Das heißt, das Wort bezeichnet alles andere als Harmlosigkeit, sondern vielmehr große Kraft unter Kontrolle. Und genau das ist der Jesus, den wir sehen bei der Tempelreinigung. Es zeigt sich auch, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken. Jerusalem ist ja damals unter römischer Besatzung gestanden. Wenn Jesus zu weit gegangen wäre im Tempel, hat er sich sehr schnell Probleme mit den römischen Soldaten, mit der römischen Justiz eingehandelt. Er hat niemanden verletzt, er hat keine Sünde begangen. Und doch hat er gerade so viel Staub aufgewirbelt, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten in Jerusalem, so lesen wir es bei Markus, im Anschluss an die Episode haben überlegen, wie könnte man den Jesus loswerden. Und das hat letztlich zu seiner Kreuzigung und Auferstehung geführt. Wir können also festhalten, Jesus hat bei der Tempelreinigung die Kraft der Wut genutzt. Gleichzeitig hat er sie bestens unter Kontrolle gehabt und sie kalkuliert und sündenfrei fürs Höchste können einsetzen. Jetzt haben wir also Wut aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, so ein bisschen Vor- und Nachteil abgewogen. Was ist das Fazit daraus? Wenn Jesus so ausgerastet ist, sollte dann Ausraster ein ganz alltäglicher Teil vom christlichen Lebens sein? Wie so oft gilt es, glaube ich, hier einen gewissen Spagat zu schaffen. Das Gefühl von der Wut an und für sich ist keine Sünde. Entscheidend ist, dass wir uns von der Wut nicht zur Sünde hinreissen lassen. Wut kann uns auf Probleme hinweisen, die wir angehen sollten. Und sie kann uns die Kraft geben, um Sachen anzupacken, die wir sonst vielleicht nicht arbeiten würden. Auch wenn dabei vielleicht einmal ein bisschen Porzellan zerbricht. Als Christen sind Sanftmütigkeit und Friedfertigkeit, Gelassenheit sicher unsere Haupttugenden, aber daraus soll sich keine Harmlosigkeit ergeben, weil das ist keine Tugend. Wir sollen unsere Wut nicht ignorieren und auch nicht verteufeln. Wir sollen in der Lage sein, sie, wenn es nötig ist, fürs Gute einzusetzen. Und dabei gilt es halt, die Kontrolle über sich zu lockern, ohne sie ganz zu verlieren. Und da muss man halt immer bedenken, dass das nicht einfach ist und dass Jesus natürlich in einer anderen Liga spielt. Das wird da auch im Jakobusbrief hervorgehoben. Eben Gottes Zorn, der Zorn von Jesus und unsere, das sind zwei Paar Schuhe. Darum würde ich jetzt nicht ohne weiteres unterschreiben, dass Zorn ein ganz alltäglicher Teil des christlichen Lebens ist. Es hat sicher auch seinen Grund, dass Jesus in der Evangelien nur einmal einen derartigen Ausraster gezeigt hat. Aber er hat ihn eben gezeigt, er ist drin, in jedem Evangelium. Und darum bin ich überzeugt, dass Wut einen Platz hat im christlichen Leben. Jetzt, wie oft und wie intensiv wir Wut empfinden und wie wir danach handeln, das darf, glaube ich, durchaus von Person zu Person verschieden sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, sollten wir auch immer im Kopf behalten, dass Jesus jeden löblichen Charaktertyp in sich vereint. Und das können wir als einzelne Menschen nicht und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Aber was wir können machen, ist uns von den Charaktertypen, die ganz anders sind als wir selber, eine Scheibe abschneiden. Und da bist du jetzt gefordert. Was hast du für eine Beziehung zum Thema Wut? Ist es für dich regelrecht Alltag, dich über Sachen aufzuregen? Oder löst bei dir nur schon der Gedanke an Wut so ein bisschen ein Cringe-Gefühl aus? Hast du eher ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Wut in deinem Leben? Weil es ist beides möglich. Hast du dich ein bisschen zu wenig im Griff? Oder respektierst du zwar die Wünsche und den Wert von anderen Menschen, aber deine eigenen eigentlich kaum? Kriegst du oft das Feedback, du siehst zu laut, zu grob? Oder merkst du, dass in deinem Leben eigentlich in gewissen Bereich unzufrieden bist, aber nie jemand etwas davon mitbekommt? Nimm doch die Geschichte von der Tempelreinigung mal so ein bisschen als Anlass, um über das Thema Wut nachzudenken. Und so ein bisschen zu schauen, habe ich da vielleicht Schwarz-Weiß-Denken in gewisser Hinsicht, wo ich könnte hinterfragen. Ich glaube, wir können alle von einer Auseinandersetzung mit dem Thema profitieren. Die einen halt auf die Art, die anderen auf die andere. Und weil Jesus eben Friedfertigkeit und Wut in sich vereint, kann er uns in beide Richtungen ein tolles Vorbild sein. Ich wünsche dir, dass Gott dir zeigt, was die nächsten Schritte sein können in dieser Angelegenheit. Amen.